Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit unserer Betrachtung des Römerbriefes. Das Thema Israel und die Völker entfaltet Paulus in diesem Brief in den Kapiteln 9 bis 11. Nun, im letzten Teil von Kapitel 11 wenden wir uns dem zu, was Paulus darüber mit Blick auf die Zukunft zu sagen hat. Wir werden jetzt sehen, dass die Wiederherstellung des Volkes Israel ein Ereignis sein wird, das den größten Segen bringen wird. Paulus beginnt den Abschnitt über die Wiederherstellung des Volkes Israel mit einer ernsten Aufforderung an seine Leser. Vers 22. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes. Den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Das sind ernste Worte. Paulus fordert die angeredeten Heiden auf, zwei Beispiele zu beachten. Die Verwerfung Israels ist ein Zeichen für die Strenge Gottes. Aber gegenüber den Heiden, die sich Gott zugewandt haben, zeigt sich Gott in seiner Güte. Beide Seiten Gottes müssen heute zur Sprache gebracht werden. Das Gericht Gottes gegen die Sünde, die in der Ablehnung Christi gipfelt, und die Gnade Gottes gegenüber denen, die sich Christus anvertrauen. Paulus kannte noch nicht das vollständige Bild der Strenge Gottes gegen Israel. Die Geschichte Israels ist seit den Tagen des Paulus weitergegangen, mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. Dies und all das, was darauf folgte, ist etwas Schreckliches gewesen. Für uns folgt daraus, dass wir nicht leichtfertig mit der Gnade Gottes umgehen sollen. Es ist eine Gnade, die uns in die Familie Gottes hineingebracht hat. Eine Gnade, die uns so viele Vorteile geschenkt hat. Nach über 2000 Jahren kann diese Kirche der Heidenvölker in meinen Augen in demselben Ausmaß als Fehlschlag angesehen werden, wenn nicht noch schlimmer als Israel. Weiter mit Vers 23. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Da Gott die Heiden angenommen hat, die keinerlei Verdienste aufzuweisen hatten, kann Gott mit Sicherheit auch Israel annehmen, das ebenfalls nichts aufzuweisen hat. Das Wort »wieder« ist wie ein Schlüsselwort hier. Gott wird Israel wieder herstellen. Das Alte Testament macht sehr klar, dass Israel zu Gott umkehren wird. Lesen Sie nur zum Beispiel Jeremia 23, Vers 3 bis 8, eine der vielen erwähnenswerten Prophezeiungen über die Wiederherstellung von Israel. Sacharja spricht auch davon. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Sacharja 12, Vers 10. Damit wird ein großer Versöhnungstag angesprochen. Sie, die Israeliten, werden sich umkehrwillig, schuldbewusst Gott zuwenden und Gott wird sie retten. Ebenso wie er uns rettet, durch seine wunderbare, grenzenlose Barmherzigkeit und Gnade. Paulus fährt fort in Vers 24 mit dem schon zuvor gebrauchten Bild des Ölbaumes. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Paulus bleibt noch einmal beim Bild des Ölbaumes. Mit dem Ölbaum ist Israel gemeint, mit Abraham als Wurzel. Einige Zweige sind abgeschnitten worden. Das Volk als solches wurde verworfen. Gott hat Heiden in den Ölbaum eingepfropft, aber nicht dadurch, dass sie jüdische Proselyten wurden. Denn das hätte bedeutet, dass sie die alttestamentlichen Gebräuche hätten übernehmen müssen. Er schlug Israel vielmehr ab und pfropfte die Gemeinde ein. Die Gemeinde aus Juden und Heiden. Und zwar unmittelbar auf die Wurzel, auf Abraham und damit durch Glauben. Wenn Gott das tun konnte und wirklich getan hat, dann ist es vernünftig, daraus zu schließen, dass er auch die natürlichen Zweige ergreifen und sie wieder einpfropfen kann. Anders gesagt, er wird Israel nicht für immer verwerfen. Für wie lange? Das klärt Paulus im folgenden Vers. Dort heißt es: Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Römer 11, Vers 25. Dass die Fülle der Heiden zum Heil gelangte, das hat begonnen mit Gottes Gründungsarbeit, dem Herausrufen der Gemeinde. Das berichtet die Apostelgeschichte. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Apostelgeschichte 15, Vers 14. Dies wird sich fortsetzen bis zur Entrückung, dem Herausgenommenwerden der Gemeinde. Die Verblendung und Verstockung Israels wird so lange weitergehen, wie es die Kirche in der Welt geben wird. Das von Paulus gebrauchte Wort Geheimnis erfordert eine Erklärung. In der antiken Welt gab es zur Zeit des Paulus Mysterienkulte. Heute beziehen wir den Begriff Geheimnis in einer volkstümlichen Weise auf Geschichten, in denen verborgene Handlungen oder Personen vorkommen. In der Heiligen Schrift wird Geheimnis in keiner dieser Bedeutungen verwendet. Im Neuen Testament wird das Wort gebraucht, um etwas zu kennzeichnen, was verborgen war, aber jetzt offenbart wurde. Das Geheimnis, von dem hier die Rede ist, ist der Befund, wer mit der Fülle der Heiden gemeint ist. Und dabei geht es um das, was noch kein Thema der Offenbarung des Alten Testamentes gewesen ist. Dazu äußert sich Paulus nun in den beiden folgenden Versen 26 und 27. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Wenn Paulus hier sagt, so wird ganz Israel gerettet werden, dann meint er nicht, dass jeder einzelne Israelit gerettet wird. Er hat in diesem Kapitel das ganze Volk vor Augen. In jedem Zeitalter wird nur ein Rest gerettet. Das Zitat, das Paulus verwendet, stammt aus Jesaja 59, Vers 20 im Alten Testament. Da steht: Für Zion wird er als Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Die Botschaft für den Einzelnen heißt, dass er sich von der Sünde abwenden und Gott zuwenden soll. Es wird also einen Rest geben, der sich Gott zuwendet. Alle, die dazu gehören, werden gerettet. Er spricht von einem geretteten Rest als Bezeichnung für das Volk Israel. Es ist immer nur ein Rest gewesen, der gerettet wurde. Es gab einen Rest zu Elias Zeit. Es gab einen zu Davids Zeit. Es gab einen Rest zur Zeit des Paulus. Es gibt auch einen in unserer Zeit. Und es wird auch in der großen Trübsal einen Rest geben. Weiter mit Vers 28 und 29. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Mit anderen Worten, was das Evangelium angeht, sind sie Feinde um euretwillen. Aber was die Erwählung angeht, sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes können ihn nicht gereuen. Das heißt, er ändert seine Meinung nicht. Paulus fasst die vorangegangene Diskussion zusammen. Da gab es zwei Gedankengänge, die sich scheinbar im Widerspruch standen und miteinander unvereinbar waren, obwohl beides richtig war. Einerseits wird Israel um der Heiden willen als Feind betrachtet, das heißt so, dass das Evangelium zu den Heiden gehen konnte. Andererseits sind sie Geliebte um Abrahams, Isaaks und Jakobs willen. Deshalb kann ein Christ keiner Form des Antisemitismus zustimmen. Das ist ein Punkt, auf den ich schon vorher gekommen bin und darauf werde ich immer wieder hinweisen. Das Scheitern Israels und ebenso unser Versagen ändern den Plan und die Absicht Gottes nicht ab. Die Gaben sind keine natürlichen Gaben, sondern das Wort hat mit Gottes Gnade zu tun. Mit Berufung ist keine Einladung gemeint, sondern es bezeichnet die wirksame Berufung Gottes. Und die, so Paulus, ist eine Berufung, die ihn nicht gereut. Mit anderen Worten, Gottes Entscheidung ist unwiderruflich. Der Ruf Gottes erfordert keine menschliche Bewegung. Von Gottes Standpunkt aus geschieht dieser Ruf ohne Vorbedingung des Menschen. Weder Reue noch Meinungsänderung beim Menschen sind dafür ausschlaggebend. Manche Leute denken, sie müssten Tränen vergießen, um gerettet zu werden. Nun können Tränen selbstverständlich ein Nebenprodukt sein bei einem emotionalen Menschen, der zu Christus kommt. Aber die Tränen selber haben rein gar nichts mit der Erlösung eines Menschen zu tun. Es ist einzig und allein der Glaube an Christus, der für sie ausschlaggebend ist bei der Rettung. Und es liegt auch kein Verdienst in ihrem Glauben. Verdienst ist nur auf Seiten von Christus zu finden. Aber was unsere Seite angeht, unser Glaube befähigt uns dazu, dass wir uns an ihn klammern. Mehr braucht es nicht. Weiter mit den Versen 30 und 31. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Sehen Sie, Paulus schreibt hier an Heiden, denn die Gemeinde in Rom bestand ja hauptsächlich aus Heiden. Bis zu diesem Zeitpunkt sind bereits viele Heiden zum Glauben gekommen. Paulus beschreibt hier einen Gegensatz zwischen dem Volk Israel und den Heiden. In der Vergangenheit haben die Heiden nicht geglaubt, aber jetzt hat ein Rest der Heiden Barmherzigkeit erlangt. Israel, das als Volk früher geglaubt hatte, glaubt jetzt im gleichen Zeitraum nicht. Paulus notiert hier ein Prinzip, auf dessen Basis Gott Juden und Heiden erlöst. Und das besteht darin, dass es aus Barmherzigkeit geschieht. Genauso wie Gott den Heiden Barmherzigkeit erwiesen hat, so wird er auch barmherzig sein gegenüber dem Volk Israel. Vers 32. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Beide, Juden und Heiden, befinden sich im störrischen Zustand der Rebellion und des schweren Unglaubens. Deshalb gilt, wir werden aus Gnade gerettet, durch den Glauben, und das nicht aus uns. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Epheser 2, Vers 8 und 9. Paulus kommt nun auf den Grund für die Wiederherstellung des Volkes Israel zu sprechen. Weshalb wird das Volk Israel wiederhergestellt? Nun, das ist verborgen im Reichtum der Weisheit Gottes. Und ich gebe zu bedenken, wir sollen auch damit zufrieden sein, zu wissen, was Gott tut, das ist weise. Es ist richtig und es ist das Beste, was getan werden kann. Sie und ich haben eine alte Natur, die Gott in Frage stellt, wenn er eine Entscheidung getroffen hat. Ich habe viele Christen sagen hören, weshalb sind die Heiden verloren, wenn sie das Evangelium nicht gehört haben? Gott hat kein Recht, sie zu verurteilen. Dazu muss ich Ihnen sagen, Gott hat jedes Recht, das Sie sich nur vorstellen können. Er ist Gott. Und was er tut, ist richtig. Wenn Sie denken, dass es nicht richtig sein kann, dann ist Ihr Denken verkehrt. Und wenn Sie denken, es ist nicht klug, dann irren Sie sich gewaltig. Gott ist nicht dumm. Sie und ich mögen dumm sein, aber Gott nicht. Und das ist enorm wichtig zu erkennen. Paulus fährt in Vers 33 fort: O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Paulus ist hier bei dem angekommen, dass er die Weisheit und die Herrlichkeit alles dessen erkannt hat, was er besprochen hat. Die Aussage von Frederik Godet über diesen Abschnitt ist es wert, erwähnt zu werden. Wie ein Reisender, der beim Besteigen der Alpen den Gipfel erreicht hat, so schaut sich der Apostel um und denkt nach. Tiefen liegen zu seinen Füßen, aber eine Lichtflut erleuchtet sie, und um ihn breitet sich ein unermesslicher Horizont aus, den sein Auge erfasst. Dieser Abschnitt ist reines Lob Gottes. Hier wird nichts bewiesen, und doch ist dieser Text aus der Feder des Paulus der beste Beweis überhaupt. Wenn wir den Grund für Gottes Handeln mit Israel, mit den Heiden und mit uns selbst nicht verstehen, dann liegt er nicht daran, dass es keinen guten oder ausreichenden Grund gibt. Die Schwierigkeit liegt bei unserer Unfähigkeit, die Weisheit Gottes und seine Wege zu begreifen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. 1. Korinther 2, Vers 14. Als ich einmal von Texas nach Kalifornien zurückfuhr, bekam meine kleine Tochter 40 Grad Fieber. Ich brachte sie zu einem Krankenhaus in Phoenix, Arizona. Sie verstand nicht, warum ich sie zum Krankenhaus gebracht hatte. Vor allem dann nicht, als der Arzt sie überall gründlich untersuchte und sie dadurch zum Weinen gebracht wurde. Sie sagte, »Daddy, warum hast du mich hierher gebracht?« Sie verstand nicht, dass es nötig war, weil sie krank war. Dass es unter den Umständen das Vernünftigste war, was ich tun konnte. Und dass ich es tat, weil ich sie lieb hatte. Und so ist es auch mit uns allen. Gott tut, was am besten für uns ist. Wir verstehen vielleicht nicht, was uns gerade passiert, aber wir müssen glauben, dass Gott es zu unserem Besten geschehen lässt. Wir sind wie kleine Kinder und können Gottes Wege nicht verstehen. Unsere Umstände mögen uns nicht immer als gut erscheinen, aber sie kommen aus der Tiefe des Reichtums der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Gott sagt uns, »Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege«, spricht der Herr, »sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken.« Jesaja 55, Vers 8 und 9. Wie wichtig, dass wir das erkennen. Weiter mit den Versen 34 und 35. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gott es ihm vergelten müsste? Es handelt sich dabei eigentlich um einfache Fragen. Nur die Antwort darauf ist nicht so leicht. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Nun, niemand kennt des Herrn Sinn. Das ist die Antwort. Es war das Bestreben des Paulus, ihn zu erkennen. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Philipper 3, Vers 10. Wer ist sein Ratgeber gewesen? Fragt Paulus. Niemand kann Gott beraten. Ich habe viele Gemeindeleitungen und Kirchenvorstände erlebt, die glaubten, sie könnten eigentlich Gott gut beraten. Aber das braucht er nicht. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass der Herr Jesus Christus niemals um einen Rat bat, solange er auf der Erde war? Einmal, bevor er die 5000 speiste, fragte er Philippus, »Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?« Weshalb hat er diese Frage gestellt? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Johannes 6, Vers 5 bis 6. Er war nicht auf den Rat des Philippus angewiesen. Tatsache ist, dass sich Jesus nicht nach dem Rat seiner Jünger gerichtet hat. Sie sagten, sende sie weg. Er sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Daran sieht man, Gott bittet nicht um Rat, obwohl viele Leute gerne bereit sind, ihm einen Rat zu geben. Wer hat ihm etwas zuvor gegeben? Haben wir tatsächlich Gott jemals etwas gegeben, das ihn in die unangenehme Situation gebracht hätte, dass er uns etwas schuldete? Wenn Sie Gott etwas geben könnten, dann würde er Ihnen etwas schulden. Was haben Sie, das er Ihnen nicht schon vorher gegeben hat? Ich denke, ein Grund, weshalb so viele von uns arm sind, ist einfach der, dass wir ihm so wenig von dem, was er uns gegeben hat, zurückgeben. Um die Wahrheit zu sagen, Gott sagt, dass er niemandem etwas schuldig bleibt. Immer dann, wenn ihm jemand etwas gibt, schwenkt er um und gibt ihm mehr. Es ist schon lange her, da fragte jemand einen Finanzfachmann in Philadelphia, einen bekannten Christen, wie kommt es, dass Sie so reich sind und doch so viel weggeben? Der Finanzmann erwiderte, nun, ich schaufle es hinaus und Gott schaufelt es herein. Und Gottes Schaufel ist größer als meine. Ganz klar, die meisten von uns geben Gott keine Gelegenheit, seine Schaufel zu gebrauchen. Wir können nichts für ihn tun. Er wird uns mehr zurückgeben, als wir ihm geben. Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ein Satz geeignet dafür, dass er mich ganz nach oben hebt. In meiner Übersetzung lautet er, weil von ihm her und durch ihn und zu ihm hin alle Dinge sind, gebührt ihm die Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Der englische Theologe Henry Alford bezeichnete diesen Vers als großartigste Anrede Gottes, die auf den inspirierten Seiten zu finden sind. Von ihm bedeutet, Gott ist die genügende Ursache und Quelle von allem. Durch ihn heißt, Gott ist der, der mit seiner Macht alles wirkt und erhält. Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch, sagt der Herr Jesus Christus, Johannes 5, Vers 17. Zu ihm hin. Die Ehre gehört immer und ewig ihm. Wir müssen uns fragen, berauben wir Gott seiner Ehre, indem wir Anerkennung empfangen für Dinge, mit denen wir letztlich nichts zu tun haben? Die Ehre gehört ihm. Was für ein großartiger Abschnitt war das. Nur mit Bedauern lassen wir ihn zurück. Wir haben es im Schluss vom 11. Kapitel des Römerbriefes zu tun gehabt mit der Zukunftsperspektive für das Volk Gottes. Dieser letzte Abschnitt beschließt dann auch den Teil des Briefes, in dem Paulus die Rolle Israels in der Geschichte angesprochen hat. In den folgenden Kapiteln beschäftigt sich Paulus mit praktischen Fragen, die für die gegenwärtige Gemeinde wichtig sind. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der erste Teil des 12. Kapitels aus dem Römerbrief im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.